ORF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Der Bundespräsident nimmt den Rücktritt der Bundesregierung an. Insolvenzverfahren gegen Tupperware in Wien eröffnet. Am Mikrofon Cornelia Krebs. Die bisherige Bundesregierung hat keine Mehrheit im Nationalrat mehr. Im Amt ist sie vorläufig aber noch. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute den Rücktritt der Bundesregierung angenommen, sie aber gleich darauf mit der Weiterführung der Amtsgeschäfte betraut, bis es eine neue Regierung gibt. Ab morgen soll es Gespräche mit den Parteichefs der Parlamentsparteien geben. Peter Daser informiert.
Zuerst hat der Bundespräsident der bisherigen Regierung gedankt angesichts von besonderen Herausforderungen wie Pandemie, Terrorismus oder Inflation. Bei der Bildung einer neuen Bundesregierung gehe es nun darum, miteinander zu reden und eine tragfähige Mehrheit zu finden.
Und wenn das Zeit braucht, dann ist es gut investierte Zeit. Ich persönlich werde in einem ersten Schritt mit Vertreterinnen und Vertretern aller Parlamentsparteien sprechen, der FPÖ, der ÖVP, der SPÖ, der NEOS und der Grünen. Und ich werde das mit der nötigen Ruhe und der nötigen Tiefe tun.
Wie schon am Wahlsonntag betont Alexander Van der Bellen die Bedeutung von demokratischen Grundpfeilern wie dem Rechtsstaat, der Gewaltenteilung oder den Menschenrechten.
Der US-Frischhaltedosenhersteller Tupperware ist nun auch in Österreich pleite. Beim Handelsgericht Wien wurde heute ein Insolvenzverfahren eröffnet. Rund 16 Beschäftigte in Leasing sind betroffen, berichten die Kreditschutzverbände Kreditreform, AKV und KSV 1870. Das Unternehmen will jedoch weiterarbeiten. Petra Jeschek berichtet.
Die Party ist vorbei. Es gibt wohl kaum einen Haushalt in Österreich, der nicht zumindest ein Produkt von Tupperware in der Küche hat. Trotz Pleite ist eine Fortführung geplant. Die Schulden sollen bei gut 10 Millionen Euro liegen. Auslöser ist die Insolvenz des Mutterkonzerns in den USA. Diese wiederum sei auf Streitigkeiten mit großen Gläubigern zurückzuführen. Das 1946 gegründete Unternehmen ist mit Tupper-Partys, bei denen Verkaufsberater im privaten Umfeld die Plastikdosen und andere Küchenartikel anbieten, groß geworden. Für Handelsexperten hat Tupperware den Onlinehandel verschlafen. Erst 2022 fing man an, Produkte online zu verkaufen. Zuletzt machte Tupperware der Firma zufolge auch Anti-Plastik-Stimmung zu schaffen. Die Sorge davor, dass chemische Verbindungen aus Kunststoff in die Lebensmittel gelangen.
Eine Serie an Drohungen in Österreich geht weiter. Heute musste kurz nach 16 Uhr in der Stadt Salzburg der Hauptbahnhof wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt werden. Laut ersten Informationen gab es per anonymer E-Mail eine gefährliche Drohung. Wenig später wurde in Niederösterreich der Amstettner Hauptplatz gesperrt, nachdem dort 4 Pakete vor verschiedenen Objekten platziert worden sein sollen. Die Polizei hat den Platz wegen Bombenverdachts geräumt und angrenzende Häuser evakuiert. In der jüngsten Vergangenheit gab es bereits ähnliche Drohungen in anderen österreichischen Städten, zuletzt in Linz und Graz. Was bzw. wer dahinter steckt, ist unklar. Das Hochwasser vor 2 Wochen hat in Wien die U-Bahn-Baustelle Pilgramgasse massiv beschädigt. Wie die Wiener Linien mitteilen, werde sich die Fertigstellung möglicherweise verzögern. Baumaschinen und Fahrzeuge wurden zerstört. Im Schacht der Baustelle stand das Wasser des Wienflusses fast 10 Meter hoch. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs.
Und es wird kühler in den nächsten Tagen.
Ja, vereinzelt regnet es jetzt am Abend. In der Höhe fällt auch Schnee, in der ersten Nachthälfte vor allem. Morgen am Donnerstag, da wird es dann wechselhaft. In der Früh und am Vormittag kriegen wir noch ein bisschen Sonnenstrahlen zu Gesicht. Über den Tag hinweg gehen sich aber nicht mehr als 14 Grad aus. Und am Nachmittag wird es auch schon wieder regnerisch, vor allem in den Bergen. In der Nacht auf Freitag, da schneit es dann auch nochmals etwas weiter runter. Und der Freitag, der bleibt trüb und nasskalt. Maximal gehen sich am Freitag noch 12 Grad aus.
Sie sind sicher unterwegs mit Radio Vorarlberg um 4 Minuten nach 20 Uhr.
Nicht nur sicher, sondern auch staufrei. Kommen Sie gut an Ihr Ziel und haben Sie einen feinen Abend.
Radio Vorarlberg Nachrichten. Die Tageszusammenfassung in einfacher Sprache.
Der Konflikt in Nahost zwischen Israel und der im Libanon herrschenden Hisbollah-Miliz weitet sich immer weiter aus. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt, der Iran ist aber auch mit Israel verfeindet. Als Reaktion auf die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah hat der Iran gestern Abend Israel mit Raketen angegriffen. Viele Raketen wurden abgefangen, teilte die israelische Armee mit, und auch die US-Armee half bei der Abwehr mit. Zugleich hat Israel aber auch wieder mehrere Orte im Libanon angegriffen. Im Süden des Landes gab es auch die ersten Kämpfe von israelischen Bodentruppen und der Hisbollah. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Regierung in der Hofburg in Wien empfangen. Dabei ist die Regierung unter Kanzler Nehammer zunächst zurückgetreten. Der Bundespräsident hat sie aber sofort wieder beauftragt, weiterzumachen, bis es eine neue Regierung gibt. Das ist nach einer Nationalratswahl üblich. Van der Bellen dankte der bisherigen Regierung für ihre Arbeit. Es waren nicht die einfachsten Jahre, sagte er und sprach etwa die Coronavirus-Pandemie, Krieg, Inflation und Hochwasser an. Ab Freitag spricht der Bundespräsident mit allen Vorsitzenden der Parteien über das weitere Vorgehen. Am Bahnhof Tulln in Niederösterreich ist ein 18-Jähriger auf einen Zugwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Dabei wurde der Mann schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige befindet sich nach dem Unfall in Lebensgefahr. Wieso er auf den Waggon kletterte, weiß man bis jetzt nicht. In den vergangenen Jahren gab es häufiger tödliche Unfälle bei Bahnanlagen. Ärzte weisen immer wieder darauf hin, wie gefährlich Oberleitungen bei Zügen sind. Das waren Nachrichten in einfacher Sprache, gelesen von Tom Brandenberger.
ORF Radio Vorarlberg. Die große Diskussion zur Landtagswahl 2024.
Herzlich willkommen zur großen Diskussionsrunde des ORF und der Vorarlberger Nachrichten zur Landtagswahl 2024 in 1,5 Wochen. Wir sind hier im Studio 3 im Landesfunkhaus in Dornbirn.
Wir werden uns heute auf jene Themen fokussieren, die in Landeskompetenz liegen oder bei denen das Land zumindest einen Gestaltungsspielraum hat. Das heißt, über den Ukraine-Krieg oder Asyl werden wir eher nicht sprechen. Wir wollen allerdings über Lösungsansätze sprechen heute.
Information ist die Grundlage jeder Wahlentscheidung und wir wissen, es ist Wahlkampf. Wir glauben aber, das Publikum hat am meisten davon, wenn Sie auf unsere Fragen antworten. Darauf werden wir beide achten. Mein Name ist Angelika Simmer-Wallinger, ich bin Chefredakteurin im ORF Vorarlberg.
Und ich bin Michael Brock von den Vorarlberger Nachrichten. Und wir begrüßen alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause am Stream auf voll.at und vorarlberg.orf.at.
Und alle, die im Radio mit dabei sind. Und damit sind wir auch schon bei unseren Gästen, die Sie gerne mit einem gesammelten Applaus am Schluss der Vorstellungsrunde begrüßen dürfen. Wir starten bei den Oppositionsparteien. Ich beginne bei Claudia Gamon von den NEOS, Mario Leiter, Landesvorsitzender der SPÖ und Christoph Bitschi von der FPÖ.
Und neben mir die Regierungspartner Landesrat Daniel Zahrer von den Grünen und Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP. Herzlich willkommen.
Heute soll es zwar um die Landtagswahl am 13. Oktober gehen, aber kurz möchten wir 3 Tage zurückschauen zur Nationalratswahl.
Noch einmal zur Erinnerung, das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl in Vorarlberg. Die ÖVP holte 29,2%, die FPÖ 27,2%, die SPÖ 13,1%, die NEOS 12,6% und die Grünen 11,3%.
Herr Wallner, wir beginnen mit Ihnen. Im Bund formieren sich gerade die Sondierungsteams. Kanzler Nehammer hat gestern gesagt, die FPÖ solle beginnen mit den Gesprächen. Ist das ein guter Schachzug?
Nee, es geht jetzt nicht um Schachzüge. Da gibt es ein ganz klares Ergebnis. Da ist einer als Erster über die Ziellinie gegangen, nämlich die FPÖ. Und wie es an diesen Tagen dann auch üblich ist, da, und das ist bei jeder Wahl eigentlich so, ist der Bundespräsident am Zug. Das heißt, dort ist zu entscheiden, welche Art von Gespräche aufgenommen werden. Und ich halte es für absolut richtig, wenn er jetzt auch beginnt, in Aussicht zu stellen, dass erste Sondierungsgespräche auch über die FPÖ stattfinden sollen. Das ist eigentlich eine Verfassungsnuance, eine Verfassungstradition. Ebenso die Fragestellung, wer eigentlich erster Nationalratspräsident wird. Also ich versuche jetzt da wirklich ein guter Demokrat zu bleiben und sage, die Sache ist eigentlich ziemlich klar. Da gibt es einen ersten, einen zweiten, einen dritten und darüber hinaus. Und es ist so vorzugehen, wie es eigentlich bisher in der Verfassung üblich war, zumindest traditionell üblich war. Und das heißt, der Listenerste, und das ist die FPÖ, soll auch einen Auftrag bekommen, Gespräche aufzunehmen.
Herr Bitschi, 27,2, das würden Sie bei der Landtagswahl wahrscheinlich auch nehmen. Das gute Ergebnis ist das eine, die Zusammenarbeit das andere. Wir haben im Wahlkampf gehört, wer alles nicht mit der FPÖ möchte. Warum will niemand mit Ihnen?
Ja, zuerst mal Landeshauptmann hat schon angesprochen, es ist ein relativ klares Ergebnis auf Bundesebene. Es war nicht dieses knappe Ergebnis, das irgendwo in Aussicht gestellt worden ist. Es hat bis dato fixe Abläufe auf Bundesebene gegeben. Wer bekommt den Auftrag, in Sondierungsgespräche zu gehen? Wer bekommt den ersten Nationalratspräsidenten? Man hatte die letzten Tage so das Gefühl, jetzt, wenn plötzlich eine andere Partei auf Platz 1 steht, nämlich Wir Freiheitliche, gelten diese üblichen Gesetze von damals alle nicht mehr. Jetzt hat man zumindest aus der ÖVP und der SPÖ schon gehört, dass das Ganze möglich ist. Wenn Sie ansprechen, dass aktuell niemand mit uns koalieren will auf Bundesebene. Wir kennen das ja alles aus der Vergangenheit, das Getöne vor den Wahlen, man will mit den Freiheitlichen nicht regieren. Wir werden jetzt auf jeden Fall dieses großartige Ergebnis auch hernehmen, um auch Führungsverantwortung auf Bundesebene zu übernehmen. Und ich bin mir sicher, wenn es dann jetzt ein bisschen ruhiger wird, die nächsten Tage werden auch manche andere zur Besinnung kommen und ganz sachlich über die Inhalte diskutieren, weil wenn man sich mit der Bevölkerung aktuell unterhält, dann haltet man von diesem Chaos auf Wiener Ebene relativ wenig, sondern man will so schnell wie möglich auch dort eine stabile Regierung.
Herr Leiter, Sie haben ja im Ö1 Morgenjournal gestern schon etwas andere Töne angeschlagen. Sie finden es tragisch, dass niemand mit der Kickl-FPÖ koalieren möchte, haben Sie gesagt. Meinen Sie damit auch die eigene Partei? Soll die SPÖ auf Herbert Kickl zugehen?
Ich glaube, ich bin der einzige ehrenamtliche oder nicht hauptberufliche Politiker in der Runde. Ich glaube, ich kann das von außen nochmal bewerten. Aber natürlich auch aus Sicht der SPÖ in Österreich. Wir haben natürlich den Platz 3. Das ist das hier historisch schlechteste Ergebnis, das die SPÖ in Österreich in der Zweiten Republik überhaupt eingefahren hat. Aber nicht in Summe von der Prozentanzahl, sondern nur deshalb, weil die ÖVP so stark abgesagt ist und die FPÖ so stark zugelegt hat. Daher ist die SPÖ noch auf Platz 3 gekommen. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass man auf alle Fälle in der Politik reden muss mit den Leuten. Man muss einfach schauen, dass man Mehrheiten findet. Wie der Herr Landeshauptmann das so sieht, beim Nationalratspräsidenten, bin ich auch der Meinung, die FPÖ ist Platz 1 und sollte auch den Nationalratspräsidenten stellen. Aber gleichzeitig natürlich der Parlamentarismus muss man einhalten. Es ist eine geheime Wahl im Nationalrat. Das heißt, die Parteien haben ein Vorschlagsrecht, können vorschlagen, welcher Mann oder welche Frau in welche Position sollte, als erste, zweite oder dritte Nationalratspräsident in. Und gleichzeitig wird das dann gewählt in geheimer Wahl und das Mandat ist frei. Aber andererseits, auf die Frage zurückkommend mit der FPÖ, natürlich ist es schwierig, bei der SPÖ mit der FPÖ zu koalieren, ist unmöglich. Wir haben einen Beschluss in der Mitgliederbefragung, aber auch im Bundesparteistatut ist es klar geregelt, dass eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht geht, weil ich habe mich natürlich auch noch erkundigt, weil überall dort, wo die FPÖ in der Regierung war, immer dort, wo sie dabei war, hat sie am Ende nicht das gehalten, was sie versprochen
aber
hat.
Aber das heißt, sie wurde
Moment
nicht...
Moment einmal, lass uns mal ganz kurz zurückreden. Wir haben kurz noch. Bei der FPÖ haben wir die Kette 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche, die Pensionsreform
also ein Nein. Gemacht. Können wir das als Nein genau. Werten? Okay, ja, danke. Frau Gamon, Sie dürften ja morgen ins Sondierungsteam der NEOS gewählt werden. Auch an Sie die Frage, sollte die FPÖ den Regierungsbildungsauftrag bekommen und die NEOS zu Gesprächen einladen, werden Sie die Einladung annehmen?
Meine Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat ja schon allen anderen Kollegen auf Bundesebene eine Einladung ausgesprochen zu einem Gespräch. Weil in einer Demokratie geht es natürlich darum, was gemeinsam geht. Für uns NEOS war immer schon klar, dass wir nicht mit der FPÖ koalieren können. Aber das, worum es jetzt geht, ist auch einmal darüber zu reden, was die Österreicherinnen und Österreicher möchten und die wollen nicht, dass es so weitergeht wie bisher. Und die Wählerinnen, die uns NEOS das Vertrauen geschenkt haben, die wollen Reformen. Und dafür wurden auch wir gewählt. Und wir sind ja auch als einzige andere Partei, auch als Wahlgewinner aus dieser Wahl herausgegangen. Und da möchte ich mich auch bei allen bedanken, die uns dieses Vertrauen geschenkt haben. Jetzt geht es schon darum, dass man ans Arbeiten denkt und ins Arbeiten kommt. Und ich glaube, das wird diesmal sicher eine größere Herausforderung, weil es doch recht viele Unterschiede und unterschiedliche Auffassungen auch gibt, wie viel wirklich zu tun ist. Aber wenn es jetzt um eine Analyse auch geht, weil ja sehr viele Menschen, obwohl es schon lange in Umfragen klar war, dass die FPÖ auf Platz 1 herauskommen will, sich wundert, wie ist denn das passiert, dann würde ich sagen, weil in der Vergangenheit einfach vieles nicht passiert ist, weil es zu wenige Reformen gegeben hat. Und wenn wir der FPÖ die Geschäftsgrundlage nehmen wollen, dann müssen wir Reformen voranbringen.
Heißt das ja oder nein? Werden Sie Einladung annehmen, falls Sie zu Sondierungsgesprächen eingeladen werden?
Wir werden ganz sicher die Einladung zu einem Gespräch annehmen, aber wir haben von Anfang an klar gesagt, dass wir es ausschließen, mit der FPÖ zu koalieren.
Danke. Herr Zadra, die Grünen sind der zweite große Wahlverlierer. Ist den Menschen in Zeiten von Teuerung, Wohnungsnot, Pflegenotstand das Thema Klimaschutz nicht mehr so wichtig?
Also es ist kein Geheimnis, dass ich mir ein anderes Ergebnis der Bundesgrünen gewünscht hätte. Für mich persönlich ist es aber ein großer Ansporn, die nächsten 10 Tage zu nutzen, um die Menschen in Vorarlberg zu adressieren, dass wir in Vorarlberg anders ticken. Und da gibt es eine Frage, die ÖVP, die wird stimmenstärkste Partei in Vorarlberg bleiben, wird auch in Zukunft den nächsten Landeshauptmann stellen. Da ist die entscheidende Frage, wird es schwarz-blau oder wird es schwarz-grün geben? Und wenn Sie mich fragen, Vorarlberg tickt schwarz-grün, Vorarlberg will einen intakten Natur- und Klimaschutz, Vorarlberg will ein gutes Miteinander, keine Spalterei, keine Hetzerei, will keine Standleitung in den Kreml und Richtung Orbán abdriften. Insofern ein klarer Ausspruch, schwarz-grün ist die Zukunft.
Herr Wallner, sehen Sie das ähnlich?
Ja, es war jetzt ein bisschen komisch, da die Standleitungen und ähnliche Dinge, aber... Nein, ich sehe es anders. Also zum Ersten gibt es ein Wahlergebnis, wie gesagt. Es gibt Traditionen, die aus meiner Sicht da einzuhalten sind. Man braucht ein demokratisches Grundverständnis, das ich zumindest bei den Bundesgrünen eigentlich nicht sehe, wenn man so vorgeht und von vornherein sagt, das darf alles nicht passieren. Dann soll man sicher, wenn man eine Einladung bekommt zu Sondierungsgesprächen, nicht verweigern. Ich habe das auch im Land immer gesagt, jede demokratisch vertretene Partei im Landtag, mit der muss prinzipiell auch gesprochen werden können und das gilt natürlich auch für Freiheitliche prinzipiell. Ob man zu einem Ergebnis kommt, ist ganz eine andere Sache. Auf der Bundesebene wurde immer deutlich gesagt, nicht mit dem Herrn Kickl. Das habe ich auch immer mitgetragen. Ich sehe das immer noch für äußerst problematisch und das war immer die Linie. Aber man muss auch dazu sagen, man kann jetzt nicht ein rundes Drittel von einer Wählerschaft einfach von vornherein aus allen Gesprächen, aus allen Überlegungen gänzlich ausschließen. Das halte ich für einen sehr undemokratischen Akt. Und im Land selber, weil das auch immer so betont wird, wir sehen sie am Ergebnis, ich bin absolut unzufrieden mit dem Landesergebnis. Da muss mehr, da ist Luft nach oben für die Landtagswahl, das ist keine Frage. Und ich habe das auch nicht zum Spaß gesagt, sondern sehr ernst auch an die Bevölkerung, weil ich so sehe, es wird auch zu beantworten sein, wer wirklich Nummer eins ist. Also welche Partei in diesem Lande die Führungsaufgabe übernimmt und wer als erst über die Ziellinie geht. Und darum wird jetzt auch die letzten 2 Wochen intensiv noch geworben. Und im Unterschied zu den anderen halte ich das für nicht gelaufen, weil man sieht, da ist einiges in Bewegung gekommen. Die Beweggründe sind vielfältig, die können wir auch noch erläutern heute Abend. Aber ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Und am Blick nach Wien, vielleicht der letzte Satz noch, das muss man schon sagen, Dreierkoalition in Deutschland, eine Katastrophe für uns, auch wirtschaftlich überhaupt. Der Blick nach Wien zeigt, dass die nächsten Monate nichts weitergehen wird. Also das ist etwas, was mit 100%iger Sicherheit vorprogrammiert ist. Ich bin gar nicht sicher, ob man überhaupt bis Ende des Jahres zu einer Regierung kommt. Mhm. Und jetzt sage ich eines in aller Deutlichkeit, das will ich dem Land Vorarlberg eigentlich ersparen. Wissen Sie, bei uns steht in der Verfassung, dass wir innerhalb von 4 Wochen einen Landtag konstituieren
sollten. Wir werden über die Landtagswahl noch sprechen.
Und danach eine Regierung bilden sollten. Und ich würde mir wünschen, dass das in Vorarlberg gelingt. Und das gelingt dann am besten, wenn wir einen klaren Auftrag bekommen.
Wir kommen jetzt zu den Themen, für die wir, wo sich die Menschen ganz sicher auch interessieren. Wie denken Wählerinnen und Wähler zu unterschiedlichen Themen? Das wollten wir wissen und wir waren wieder im ganzen Land mit den Kameras unterwegs. Ganz oben ist dabei das Thema Wohnen gestanden.
Wohnen im Land wird immer teurer. Wie viel geben Sie fürs Wohnen aus und geht sich das mit Ihrem Gehalt aus?
Ja, also ich gebe 600 Euro fürs Wohnen aus. Also ich habe eine vogelwose Wohnung, das geht sich aus, ja.
Bei mir selber bin ich in einer Situation, wo ich ein Haus habe und das abbezahlt ist. Darum habe ich da sehr viel Glück, weil anders könnte mir das kaum mehr leisten.
Also ich wohne noch bei meinen Eltern. Auch deshalb, weil ich weiß, auch wenn ich daneben arbeiten würde, es geht sich sowieso nicht aus. Also es lohnt sich gar nicht für mich zum probieren sozusagen auszuziehen. Also ich werde jetzt so lange zu Hause bleiben, wie überhaupt nur möglich.
Ich bin jetzt in Pension, ich kriege Mindestpension, aber das Wohnen ist 900 Euro bei mir, etwas mehr wie 900 Euro und das steigt jedes Jahr um 6%.
Es lohnt sich gar nicht auszuziehen. Wir hören immer wieder, Wohnen im Land ist teurer. Wenn die Politik über Wohnen spricht, dann hat es ein bisschen was wie eine Versteigerung. Wer bietet mehr? Wir haben 5.000 gemeinnützige Wohnungen, wir haben 11.000 gemeinnützige Wohnungen. Herr Leiter, die 11.000 stammen von Ihnen. Das wären dann ca. 2.000 pro Jahr oder mehr. Wie soll das gehen?
Ich glaube, ich muss das richtig stellen. Die 11.000 stammen vom Versagen der schwarz-grünen Regierung. Weil bundesweit haben wir 24% der Menschen, die im gemeinnützigen Wohnbau leben. In Vorarlberg sind es nur 13%. Das kann man nachlesen, das kann man nachrechnen. Und dem fehlen aktuell, und zwar jetzt, mit heutigem Tag, fehlen 11.000 gemeinnützige Wohnungen. Jetzt kann man schon sagen, was hat man da verschlafen? Was hat man da falsch gemacht? Wichtig ist jetzt nicht in die Vergangenheit zu blicken, genau, sondern die Zukunft. Ja. Wir müssen die Zukunft gemeinsam machen. Und das ist das Angebot an den heutigen Abend, und zwar an alle Parteienvertreter, dass wir gemeinsam Dinge abpacken, dass wir gemeinsam versuchen, Dinge zu lösen. Es geht natürlich, es ist möglich, im gemeinnützigen Wohnbau nachzulegen. Wir haben jetzt eh schon wir haben einen massiven Druck ausgeübt, dass man die Förderrichtlinien verändert. Wir haben bei zwei Personen, die eine Wohnnutzung, eine leistbare Wohnung wollen, war es 4.200 das Haushaltseinkommen, 14 Mal. Aber jetzt hat man es geändert auf 5.700. Also wir bewegen uns richtig. Der Bedarfsmangel muss dringend weg. Die Bürgermeister haben jetzt noch die Möglichkeit, immer zum Säger den gemeinnützigen Wohnbeiträger. Wir brauchen es nicht, wir brauchen keine Gemeinnützigkeit, weil in dem Quartier haben wir zu wenig Kindergartenplätze, zu wenig Schulplätze. Also muss man den Bedarf wegbringen, wenn wir nur eine Gleichstellung mit dem privaten Wohnbau schaffen, weil diese Konkurrenz darf nur mal sehen und dann braucht man natürlich auch gewisse andere Maßnahmen. Wichtig wäre mir, dass wir jetzt wieder diese Wohnbauinvestitionsbank in Kraft setzen, die ja unter Schwarz und
es geht
Blau
um diese
damals,
11.000
ganz
Wohnungen,
kurz, wie die diese Wohnbauinvestitionsbank, da hätte man können fast 6 Milliarden Euro abholen. Für Österreich, wir hätten 30.000 Wohnungen in Österreich damit errichten können, hat man verhindert. Jetzt möchte man wieder neue Wege gehen, dass man das wieder doch schafft. Wichtig ist, dass wir irgendeinen Weg finden und ich habe ein Konzept vorgelegt, ein Rezept mit dem Wohnbaulandesrat von Tirol, mit dem Gerd Donauer.
Bleiben wir bitte bei der Zahl. Natürlich. Mich würde wirklich interessieren, wie die VG Wosi zum Beispiel, die sagt, geht sich nicht aus. Wie soll
ich
das funktionieren?
Wie soll
das
sehr,
in der Politik,
die VG Wosi hat rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, machen eine professionelle Arbeit. Wir haben leider nur 3 gemeinnützige Wohnbeiträger in Vorarlberg. Unsere Aufgabe in der Politik wird es sein, und da haben wir ja mit der Landesregierung, mit Mitgliedern der Landesregierung geredet, dass wir mehr gemeinnützige Wohnbeiträger nach Vorarlberg bringen. Aktuell bin ich mit 3 in Kontakt in Wien, dass wir das schaffen, dass die nach Vorarlberg kommen. Wir müssen in der Raumordnung was regeln, dass wir für Gemeinnützigkeit was vorsagen. Also wir haben gewisse Punkte, okay, wo wir umsetzen müssen.
Mit mehr
und es ist möglich, Tirol hat es geschafft. Tirol schafft 2.000 Wohnungen pro Jahr zu errichten. Und das ist das Angebot von mir an alle Parteien. Packen wir es gemeinsam
Vorbild mal,
dass
Tirol.
Das Wohnen wieder leistbar wird.
Herr Leiter, Vorbild Tirol in dem Fall. Herr Wallner, im ÖVP-Parteiprogramm steht ebenso, gemeinnütziger Wohnbau soll ausgebaut werden. Und zwar so wie bisher. Das weiter wie bisher ist ja offenbar ein bisschen zu wenig. Haben wir da in der Vergangenheit etwas verschlafen?
Da haben Sie leider das Programm nur unzureichend gelesen, um es einmal vorsichtig zu sagen, weil weiter wie bisher steht überhaupt nirgends. Um beim Letzteren anzuschließen, Tirol ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für uns, sind gute Nachbarn, aber die 2000 Wohnungen stimmen halt nicht. Die sind bei einem Durchschnitt von 1.400 Wohnungen pro Jahr. Das ist gut, das Doppelte von dem, was wir derzeit im Bau haben. Und das Land ist ungefähr doppelt so groß. Also Tirol und Vorarlberg bewegt sich in einer ähnlichen Höhe. Beide wollen wir mehr. Das wird uns wahrscheinlich einen zu sagen, wir wollen den gemeinnützigen...
Herr Leiter, wir machen noch einmal eine Runde
nachher. Das Einvernehmen, das Leistungsfähigkeit.
Das sind die Fragen, das ist
schon. Ach so, nur okay. Die Leistungsfähigkeit müssen wir halt abfragen, oder?
Ja, ja. Entschuldigung. Ja, ich habe die Frage nicht verstanden, aber... Das heißt, unterm Strich geht es darum, dass wir im gemeinnützigen Wohnbau sicher mehr miteinander machen und dass wir mit den 3, die wir im Moment im Land haben, wenn ein Vierter kommt, immer willkommen, bekommt auch die Förderungen des Landes dazu, wirklich kein Problem. Aber die 3, die wir haben, die bringen eine Bauleistung zustande, die wir ja überprüft haben, weil es nicht einen Knopfdruck gibt, wo man sagt, einfach mehr bauen ins Blaue hinein, sondern es muss ja auch in der Bauwirtschaft funktionieren. Die bringen einen langjährigen Schnitt von 450, vielleicht 500, war auch schon etwas mehr, über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren zustande. Und das Gute an dieser Meldung ist, dass wir nie ein Strohfeuer angezündet haben, sondern immer darauf geachtet haben, bei der Bauwirtschaft und auch bei der Verwendung der Wohnbauförderungsmittel und deren Rückflüsse, dass wir gesagt haben, am besten ist den Vorarlbergern geholfen, der Bauwirtschaft übrigens auch, wenn über die Jahre eine kontinuierliche Bauleistung gehalten wird. Am wenigsten ist ihnen geholfen, wenn der Markt einfach angezündet wird und damit auch die Preise für die Handwerker durch die Decke gehen und die Nachfrage so angeheizt wird, dass der Markt nicht mehr funktioniert. Man braucht eine durchschnittliche Bauleistung. Übrigens im Moment, gute Nachricht, müsst ihr eigentlich freuen, wir sind bei 730, 740 Wohnungen derzeit im Bau, was eigentlich eine gute Nachricht ist. Das heißt, der gemeinnützige Wohnbau ist gut aufgestellt, der wird weiter ausgebaut werden, die Einkommensgrenzen haben wir angehoben, im Übrigen schon vor dem Sommer diskutiert, auch ohne SPÖ-Zuruf. Das heißt, das war schon lange im Plan und die Parteien im Landtag wissen das, weil es auch einstimmiges Wohnbaupaket gegeben hat, wo man genau die Frage auch erläutert hat. Also es war nichts Neues, aber was Notwendiges. Ich will jetzt nicht in die Vergangenheit schauen, sondern sagen, das war richtig zu sagen, wir wollen da auch in den Mittelstand hinein ein Angebot bieten, weil es den Gemeinden am Ende die Möglichkeit gibt, was sozialpolitisch absolut notwendig und richtig ist, eine Durchmischung auch zustande zu bringen. Ein letzter Satz, der mir wichtig ist. Schauen Sie einmal, weil mit Zahlen so herumgeworfen wird. Schauen Sie auf die gesamte Bauleistung des Landes Vorarlberg im Vergleich der Bundesländer. Sie werden es gar nicht wissen. Es sind 2500 Einheiten, die wir jedes Jahr brauchen. Egal wie, ob Privatwohnung, ob gemeinnützig, ob Miete, ob Haus, ob Einliegerwohnung, ob Ferienwohnung. Ungefähr 2500, sagen uns die Experten. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Die Wohnbaurate in Österreich, also wirklich das, was gebaut wurde.
Darf ich Sie bitten, zum Punkt zu kommen,
Herr Wagner? Ja, ich komme zum Punkt. Das, was wirklich gebaut wurde, da gibt es ein Bundesland, das an der Spitze steht. Wien. Und es gibt ein zweites Bundesland in der Bauleistung, das am Platz 2 steht, nämlich Vorarlberg. Das heißt, nur den gemeinnützigen Sektor an sich zu vergleichen, ist ehrlich gesagt zu wenig. Sie müssen die gesamte Bauleistung anschauen und an der Stelle auch Respekt vor der Bauwirtschaft, die eigentlich als österreichisches Bundesland uns auf den Platz 2 hieft,
also es wird,
in der Gesamtbauleistung, was noch nichts über die Leistbarkeit aussagt. Aber die Bauleistung ist hoch. Und das ist ja auch ein Punkt, den Sie sehen sollten und nicht nur gemeinnützige Zahlen als solches
herausgeben. Die Leistbarkeit ist ein gutes Stichwort, weil das steht wahrscheinlich für die Menschen am Ende des Monats, sozusagen, wenn man aufs Konto schaut, ganz oben auf den Wünschen. Frau Gamon, Sie möchten das Eigentum auch forcieren. Macht das bei den Preisen, die es in Vorarlberg gibt, tatsächlich Sinn? Wird es Menschen geben, die sich dieses Eigentum dann leisten können?
Also es ist schon grundsätzlich ein Problem, dass das Wohnen so teuer geworden ist in Vorarlberg. Und ich glaube, es schmerzt auch unsere Wirtschaft, weil es ist einfach ein Standortnachteil. Wenn man Fachkräfte hierher holen will, hört man immer, es gibt mehrere Probleme, fehlende Kinderbetreuung, aber zum Beispiel auch das teure Wohnen. Also das schadet uns allen. Das hat viel mehr Einfluss, als wir eigentlich glauben. Eigentum oder Eigentum zu fördern ist eine nachhaltige Lösung. Weil natürlich ist es viel sinnvoller, die Menschen auch schnell in Eigentumsverhältnisse zu bringen, anstatt dass sie ihr Leben lang in Miete sein müssen. Aber, und das ist schon klar, wir müssen auch Lösungen für den Mietmarkt haben. Das ist eindeutig. Und die Bauleistung bei den Gemeinnützigen ist sehr wichtig, weil das natürlich auch den Preis runterdrückt bei den privaten Mieten. Das ist ganz klar. Also es ist ganz wichtig, wie viel gemeinnützige Wohnungen wir bauen jedes Jahr. Und ja, jetzt kann man da auch einsteigen, in wie viele Wohnungen sollen das sein. Aber es geht ja auch um die Rahmenbedingungen und wie wir dorthin kommen. Wenn wir das Eigentum stärken wollen, dann, oder generell, reden wir vielleicht nochmal genereller über das Thema, wie kann mehr gebaut werden, egal ob das jetzt ist, ein Einfamilienhaus, auch in Eigentum oder auch Mietwohnungen zu vermieten, dann ist es sicher auch etwas, was wir uns anschauen müssen in der Raumplanung, dass wir einen Teil Vorarlbergs wirklich endlich städtisch machen. Im Rheintal, wo wir die Möglichkeit hätten, städtischer zu bauen, verdichteter zu bauen, höher zu bauen und den Menschen auch ein echtes urbanes Angebot zu geben und das auch als Lebensqualität sehen, wie toll es sein kann, wenn man wirklich urban lebt. Es gibt ja genügend Plätze in Vorarlberg, wo man immer noch ländlich auch leben kann und das auch genießen kann. Aber es macht schon sehr viel Unterschiede auf den Preis, wenn wir dieses städtische Leben ermöglichen. Das Eigentum kann dadurch ermöglicht werden, wenn wir erstens einmal die Menschen endlich entlasten, damit man sich wieder etwas aufbauen kann. Weil das, was viele junge Menschen sagen, ist, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Ich weiß, dass es nie genug sein wird, damit ich ein Haus bauen kann. Und das ist natürlich für jeden ein Dämpfer, wenn es darum geht, was kann ich leisten und wie viel will ich mich einbringen? Und da könnte natürlich auch das Land in die Vorleistung gehen, wenn es zum Beispiel um das Thema Grunderwerbsteuer geht. Da kann man sagen, wir könnten das doch rückerstatten. Das wäre nicht nur eine Wertschätzung, sondern ein echter Beitrag, um Eigentum leistbarer zu machen.
Wenn man sich ausrechnet, wäre das der Gegenwert einer eher günstigen Küche, der da sozusagen wahrscheinlich zurückkommen
könnte. Ich glaube, junge Familien werden das wertschätzen. Dann wären sie überrascht, was das ausmacht.
Herr Bitschi, wir haben ja gesagt, wir schauen die Wahlprogramme an. Sie sagen, keine gemeinnützigen Wohnungen ohne Deutschkenntnisse und nur an Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Wo sollen denn Ihrer Ansicht nach dann jene Menschen bleiben, die diesen Nachweis nicht erbringen können?
Das ist jetzt so eine sehr stark verkürzte Darstellung unseres Wohnbauprogrammes.
So steht es im Wahlprogramm.
Es sind ein, zwei Punkte aus dem Wohnbauprogramm. Ein paar Punkte davor wären schon auch noch wichtig. Grundsätzlich, wir haben in den letzten Jahren zu wenig gebaut. Das hat unterschiedlichste Gründe. Wir haben es angesprochen, speziell in den Jahren 21, 22 war der Wohnbaumarkt sehr überhitzt. Da war es logisch und auch gut, dass das Land nicht zusätzlich die Baupreise angekurbelt hat. 23, 24 ist der Wohnbausektor teilweise komplett eingebrochen. Und da wäre schon die große Chance auch des Landes gewesen, hier mehr gemeinnützigen Wohnbau zu bauen. Stimmt schon, es ist immer ein Gesamtpaket aus gemeinnützigem Wohnbau und privatem Wohnbau. Aber 23 und 24 hätten wir eine große Chance gehabt, hier schon vorzusorgen. In Wahrheit erzeugt man momentan eine künstliche Baublase, weil die Nachfrage täglich steigt. Es wird aber zu wenig gebaut. Wir müssen uns vielleicht in Vorarlberg auch mal die Frage stellen, warum ist Bauen in Vorarlberg deutlich teurer als in anderen Bundesländern? Natürlich haben wir den Platzbedarf, der es in Vorarlberg gibt. Platz ist sehr begrenzt, aber die Baukosten in Vorarlberg, alleine wenn wir die Rohstoffpreise uns in Tirol anschauen, sind deutlich höher in Vorarlberg, weil diverse Projekte in Vorarlberg einfach viel zu langsam gehen. Wenn wir uns Rohstoffprojekte quer durch das ganze Bundesland anschauen, dann ist aufgrund auch der Regierungstätigkeit, wo hier nicht investiert worden ist, Faktum, dass der Preis in Vorarlberg deutlich stärker angestiegen ist als in anderen Bundesländern. Wir kennen das auch aus dem eigenen Betrieb. Hier müssen die Landesregierung auch einen sehr starken Fokus darauf setzen, dass die Rohstoffe in Vorarlberg wieder günstiger werden. Und man darf sich nicht freuen, dass die Rohstoffpreise durch die Decke gehen, weil dann vielleicht weniger gebaut wird.
Aber das ist kein regionaler Markt, der Holzmarkt oder der Stahlmarkt, das sind doch internationale.
Fangen wir beim Kies und beim Beton an. Das ist ein sehr starker regionaler Markt, der in Vorarlberg einfach deutlich durch die Decke geht als in anderen Bundesländern. Hier hat man als Land Spielräume. Und was angesprochen wurde, es ist meine dritte Landtagswahl. Das Thema Wohnen wird immer sehr intensiv diskutiert. Wenn wir uns anschauen, was wirklich umgesetzt worden ist, da sind teilweise gute Projekte mit dabei. Wohnen 550, wahrscheinlich im Gedanken ein gutes Projekt. Aber wenn wir uns den historischen Ablauf einmal im Detail anschauen. Die Regierung hat es 2022 zum ersten Mal angekündigt. 2023 hat es dann 5-6 Pressekonferenzen gegeben, 2023 im Herbst wurde es beschlossen und im Herbst 2024 gibt es immer noch keine einzige Wohnung, die umgesetzt ist. Da wartet man jetzt in Feldkirch auf den Baubescheid. Also das Tempo auch bei den eigenen Projekten ist einfach viel zu langsam und die zwei Punkte, die Sie angesprochen haben, ja, auch die stehen in unserem Wahlprogramm, weil sie uns wichtig sind.
Herr Zadra, es ist angesprochen worden, was die Landesregierung jetzt geschafft hat. Ich möchte auf einen Vorschlag kommen, der im Regierungsprogramm drinnen war, nämlich private Wohnbauträger zur Lösung sozusagen auch mit an Bord zu holen und denen zu ermöglichen, größer zu bauen, eine höhere Baunutzungszahl zu bekommen, wenn sie auch einen Anteil gemeinnütziger Wohnungen in die Projekte mit aufnehmen. Wie gesagt, stand im Regierungsprogramm, wurde jetzt 5 Jahre nicht umgesetzt. Wie sollte das jetzt klappen?
Also wir haben ja im Beitrag gehört, dass Menschen wirklich an der Wand stehen, wenn es um Wohnungskosten geht. Ich habe mir die Preise auch nochmal angesehen hier in Dornbirn. 17 Euro pro Quadratmeter ist der durchschnittliche Mietpreis. Das ist enorm und daher glaube ich, dass wir jetzt 3 Dinge brauchen auch in Zukunft. Wir brauchen mehr Tempo, neue Ideen und auch den Mut. Wenn ich von Tempo spreche, dann ja, es wurde zu wenig gebaut, es wurde zu wenig gemeinnützig gebaut. Dort gehe ich davon aus, 1.000 Wohnungen sind realistisch, wir sind jetzt bei 730. Das kann auf 1.000 realistischerweise ausgedehnt werden. Insbesondere auch der Bundeszuschuss, der ab der 451. Wohnung reift, ermöglicht es, dass wir dort noch ein bisschen schneller werden. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, die Ideen, ja, wir möchten eine Leistbarkeitsgarantie auch vom privaten Sektor. Das heißt, wenn die Baunutzungszahl erhöht wird oder aber, neuer Vorschlag, wenn umgewidmet wird, soll ein Teil dieses Gewinnes in Form von einem gemeinnützigen Tarif wieder der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Wir haben auch rechtlich ist das möglich in sogenannten Raumplanungsverträgen. Ich habe auch schon mit einigen Wohnbauträgern gesprochen, privaten, die gesagt haben, das ist durchaus sinnvoll, weil es ja wie ein Lotto-Sechser ist, wenn ich eine Umwidmung bekomme und dort dadurch auch der Allgemeinheit einen Beitrag leisten kann. Und Mut, abschließend das Dritte, da geht es um neue Ideen und da sehe ich auch die Möglichkeit von Zukunftsquartieren, die verdichtet gebaut werden, die in die Höhe gebaut werden, an gut erschlossenen Stellen, wo wir wirklich es schaffen, mit modularer Holzbauweise in städtisch-urbanischem Flair etwas zu schaffen. Die industriellen Vereinigung nennt es Business District mit Wohnungen. Wir nennen es Zukunftsquartier für Menschen.
Weil Sie von Herrn Bitschi direkt angesprochen sind, als Regierung,
das, was Sie gerade geschildert haben mit den Baunutzungszahlen und dem Teil gemeinnützig, das steht ja im Regierungsprogramm, wie Angelika gesagt hat. Das hat nicht geklappt in 5 Jahren. Herr Bitschi sagt, Sie sind zu langsam unterwegs.
Es ist kein Geheimnis, dass wir dort auch heftige Auseinandersetzungen auch in der Koalition hatten. Wir hatten eine eigene Landtagssitzung dazu. Wir haben uns zusammengerauft, so wie es in der Regierung sich gehört, und haben auch im Herbst 2023 dann ein gemeinsames Wohnbaupaket präsentiert. Marco Tittler, der Landeshauptmann und ich gemeinsam, wo es eben genau darum gegangen ist, dass man die Bauzeitigkeiten weiter ausdehnt, dass man 550 ins Programm aufnimmt und schneller baut.
Aber dieser eine Punkt, trotz Regierungsprogramm, nicht umgesetzt.
In der Gesamtanalyse fehlen wesentliche Punkte. Wir haben das genau jetzt angehört und wir diskutieren es ja ganz oft im Landtag schon. Da gab es auch viel Übereinstimmung, muss man dazu sagen. Wir haben ja ein Wohnbaupaket diskutiert, wo wir auch gemeinsame Richtungen gefunden haben. Im Wohnbauförderungsbeirat des Landes sind die Parteien vertreten, wo man sich eigentlich ganz gut aufeinander zubewegt hat. Aber es ist interessant, dass kein Mensch die Wohnbauförderung anspricht. Das ist ein, weil wir gesagt haben, was liegt denn in Landeskompetenz? In Landeskompetenz liegt, dass wir eine eigene Wohnbauförderung haben. Und wenn man sagt, nicht umgesetzt, dann stimmt das ja auch nicht, weil wir die attraktivste Wohnbauförderung von ganz Österreich derzeit vorlegen. Das heißt, Sie können bis zu 180.000 Euro mit Kinderbonus energetisch perfekt gebaut, können Sie ein Darlehen bekommen für 1,25% fix. Das wird Ihnen keine Bank dieser Welt im Moment bieten können. Das heißt, das sind schon sehr attraktive Angebote, die wir da haben. Und wir spüren ja auch, dass das anzieht, weil ja auch die Bauwirtschaft zurückmeldet, übrigens auch die Banken. Aber man kann es in den Medien der Bauwirtschaft nachlesen, die ja ganz offensiv mit der Vorarlberger Wohnbauförderung, die als Musterbeispiel für ganz Österreich gilt, wirbt. Das heißt, da gibt es ja Landeskompetenz. Und wissen Sie, wieso wir das machen können? Im Unterschied zu anderen Bundesländern haben wir sie nicht verkauft. Tirol nicht und Vorarlberg nicht. Alle anderen Bundesländer, Sie können schauen, wer da wen politisch führt. Die haben wir die Wohnbauförderung verscherbelt. Die können nur noch Direktzuschüsse geben und haben keine Rückflüsse mehr. Das Land Vorarlberg ist seit Jahrzehnten in der Lage, in den Wohnbau zu investieren durch eine gute Wohnbauförderung. Ein letztes muss ich noch sagen. Eine dringende Forderung, es ist zwar jetzt Bund, oder nicht Land, aber eine dringende Forderung, die ich jetzt auch von keinem gehört habe. Ich finde, es gehören die Grunderwerbsteuer nicht rückerstattet, sondern abgeschafft. Fürs erste Eigentum keine Grunderwerbsteuer, ist zumindest mein Wunsch. Eine Rückerstattung vom Land ist steuerpolitisch höchst bedenklich, weil es Bundeskompetenz ist. Ich kann einfach Steuern rückerstatten. Aber eine Abschaffung wäre was, was man auf Bundesebene leisten könnte. Und diese KIM-Verordnung, die mich eigentlich seit Monaten aufregt, oder weil sie eigentlich den Gegebenheiten im Land Vorarlberg nicht einmal ansatzweise entspricht. Und weil es Leute gibt, die sagen, ich habe zwar die Eigenmittel vielleicht im Moment nicht, aber ich könnte zurückzahlen, vielleicht auch mit zwei Einkommen.
Jetzt sind wir in Bundeskompetenz gelandet.
Ja, aber höher. Aber es ist ein Schlüssel, weil sozusagen die Abschaffung der KIM-Verordnung und die gute Wohnbauförderung, die würde ja am Markt etwas bewegen. Das wären die zwei Hauptfaktoren. Die wären noch wichtiger für die gemeinnützige Wohnbau.
Wir machen jetzt gerade die Runde sozusagen auf der Oppositionsseite nochmal fertig. Ich sage es jetzt einfach einmal der Reihe nach, gebe dem Herrn Bitschi das Wort, dann der Frau Gamon und dem Herrn Leiter. Bitte um ganz kurze Antworten, dass wir auch noch andere Themen ansprechen können.
Es ist in so einer Diskussion logisch, dass die Regierung auch ein Stück weit versucht, sich in diesen Bereichen selber zu verteidigen. Aber wo ich mit Herrn Zadra in der Meinung bin, nach 10 Jahren Schwarz-Grün, wir brauchen beim Wohnbau mehr Tempo, wir brauchen neue Ideen, weil die alten so nicht funktioniert haben. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen 1.000 Wohnungen pro Jahr bauen, dann frage ich mich, warum hat die Landesregierung im Jahr 23, im Jahr 24 nicht einmal die 800 Wohnungen geschafft? Obwohl, noch einmal, der Wohnbausektor in diesen zwei Jahren ist der Wohnbausektor komplett eingebrochen. Nein, die Baufirmen hecheln danach nach solchen Projekten. Es wäre die große Chance gewesen, in diesen 2 Jahren einiges wieder aufzuholen aus den vergangenen Jahren.
Es wurde nicht gemacht.
Herr Landeshauptmann, Sie haben auch angesprochen, Grunderwerbsteuer, KIM-Verordnung. Das waren Themen, die wir intensiv diskutiert haben im Landtag.
Ja, da waren wir einer Meinung.
Sie müssen vielleicht auch sagen, warum das auf Bundesebene nicht funktioniert hat. Das war der Partner links von Ihnen, der natürlich bei diesen 2 Themen eine komplett andere Hinsicht hat. Ja. Und da müssen wir in Zukunft sicherstellen, dass wir diese 2 Punkte anbauen. Noch einmal, Grunderwerbsteuer, die Abschaffung funktioniert halt so mit den Grünen nicht, weil sie das nicht wollen. Da sind wir einer Meinung, dass wir das wollen. Man muss es halt umsetzen. Aber im Wohnbau haben wir sehr, sehr viele Projekte da, die gut funktionieren würden, aber in den letzten 10 Jahren halt nicht umgesetzt worden sind. Und um das geht es im Wohnbau der nächsten 5 Jahre. Ich will nicht in 5 Jahren wieder hier stehen und sagen, ja, da haben wir vor 5 Jahren schon darüber diskutiert, man hat es aber nicht geschafft.
Ich habe keine einzige neue Idee von Ihnen gehört. Ja. Keine einzige.
Frau Gamon, Sie scharen schon in den Startlöchern.
Herr Wallner hat gesagt, das ist ja super, wenn man ein Darlehen geben kann. Das ist eh schön. Aber noch besser wäre es, und ich kenne viele, die gerne in den nächsten Jahren bauen würden, ist, wenn man das gar nicht erst zahlen muss, zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Und natürlich könnte das Land hier in die Vorleistung gehen. Und soweit ich weiß, stellen Sie schon seit Ewigkeiten den Finanzminister. Und ich glaube, es ist endlich an der Zeit, einmal Verantwortung anzusprechen. Und wenn man schon so lange in dieser Position ist und merkt, dass das nichts wird, dann sollte man vielleicht darüber reden, wie man es einmal anders machen kann in Zukunft. Das ist schon relevant. Und wenn wir über die Wohnbauförderung sprechen sollen, dann sprechen wir doch auch darüber, dass man sie nur noch zweckgewidmet verwenden kann. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also ja, reden wir darüber, aber tun muss man es schon auch.
Herr Leiter, ganz kurze Replik noch auf diese Runde. Wir würden dann den Block Wohnen gerne abschließen.
Schade, dass wir nicht eine Uhr haben, dass jeder die gleiche Redezeit hat. Wo man nachschauen kann. Nein, das kann nicht sein. Aber so, wie ich gerade in die Gesichter schaue, die hitzigen Gefechte gerade vom Herrn Landeshauptmann und vom Christoph Pitschi, kommen wir wieder auf den Boden der Sachlichkeit zurück, versuchen wir ein gutes Angebot, das Gemeinsame zu entwickeln. Ich glaube, das Gemeinsame steht im Vordergrund und nicht das Trennende. Aber doch, ganz kurz Replik zur Äußerung vom Herrn Landeshauptmann. Natürlich, es hat einen Zuruf gebraucht, der SPÖ, weil am 13. August haben wir unsere Pressekonferenz gemacht, am 29. August ist die Einladung an den Wohnbauförderungsbeirat ausgegangen, dass man diese Gebühren, aber das ist Kleinigkeiten, weil hauptsächlich ist es passiert was.
Hauptsache, du bist Gebühr,
das Problem bei Schwarz-Grün ist, irgendeiner kann nie über den Schatten springen. Und am Ende bleibt eigentlich der Bürger wieder übrig, der nicht zu einer Wohnung kommt, die er sich leisten kann. Wir haben das große Problem, dass die Mittelschicht mittlerweile nicht zum leistbaren Wohnraum kommt. Die KIM-Verordnung verhindert es, weil er keine private Vermögen hat,
waren wir schon.
Nein, aber gleichzeitig, den kürze ich noch ganz kurz ab. Wohnen 550, schön, dass es endlich gemacht wird, schon lange im Programm. Ich freue mich drauf. Wohnen 550 in Feldkirchen stehen, glaube ich, die ersten 30 von 300. Sie, glaube ich, bescheidmäßig erledigt. Aber im Konzept Wohnen 500 und nicht 550. Ja, und zwar Wohnen 500 mit 65 Quadratmeter. Und jetzt haben wir Wohnen 550 mit 50 Quadratmeter. Alles ohne Keller, alles ohne Balkon, alles ohne Lift. Also das möchte ich schon für Junges, für Startwohnungen. Wir haben ein Konzept entwickelt, Haus Vorarlberg, ein Studentenwohnheim in Wien für die Studierenden, die alle im Wohnraum suchen. Und da sollten wir alle einen Struck zuhören auf das Projekt und sagen, nicht von wem das Projekt kommt, sondern tatsächlich machen wir es doch einfach, weil es gut ist.
Damit das
und
noch
das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Gerecht ist in dieser Runde, auch der Herr Zadra soll zweimal zu Wort kommen.
Also ich möchte nur einfach eine Tugend der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ist ja auch Ehrlichkeit und Offenheit. Ich muss einfach dazu sagen, wir befinden uns gerade in der Phase, wo Budgets gemacht werden, im Land und in den Gemeinden. Steuergeschenke vor Wahlen, das klingt immer sehr sympathisch und wohlwollend, aber eines muss ich sagen, man muss dann einfach sagen, wo nimmt man das Geld, das fehlt wiederum her. Die Gemeinden und auch das Land steht vor großen Herausforderungen finanzieller Natur. Wir müssen schauen, dass wir unsere Haushalte auch konsolidieren. Wir brauchen das Geld für Kinderbetreuung, für die Infrastrukturausbauten und für vieles weiteres.
Wo nimmt man das Geld her? Das denken sich viele Menschen. Die Wohnkosten sind nur ein Teil der Treiber oder ist einer der großen Treiber der Teuerung. Vielen reicht das Geld nicht mehr, um sich eine Wohnung leisten zu können. Wir haben es vorhin gehört. Jetzt haben wir die Arbeitslosenzahlen bekommen. Die Arbeitslosigkeit steigt vor allem bei der Jugend. Und das, obwohl Unternehmen immer noch Fachkräfte suchen.
Waren Sie zuletzt auf der Suche nach einer Arbeit und wie lange hat es Ihnen gedauert?
Also ich habe letztes Jahr gekündigt und habe innerhalb von 5 Tagen eine Arbeit bekommen. Also es war echt sehr schnell, oder? Und war da halt spezialisiert auf Buchhaltung und das hat super geklappt.
Ich glaube, dass der Fachkräftemangel eher etwas überspitzt wird. Wir haben ja derzeit eine Rezession, wo wir sehr viele Arbeitslose haben. Hallo!
Der Herr hat es angesprochen, die Arbeitslosigkeit steigt, die Industrie schwächelt, der wirtschaftliche Motor stottert ein wenig. Herr Zadra, das grüne Rezept im aktuellen Wahlprogramm lautet, die Wirtschaftsförderung zu überarbeiten oder eines der Rezepte. Was soll sich da konkret ändern? Wie soll das der Wirtschaft helfen?
Also wir sehen derzeit einen großen Wandel in der Wirtschaft und Vorarlberg kann Wandel. Ich erinnere daran, ich selbst komme aus einer Gemeinde, wo die Textilindustrie omnipräsent war. Eine Stickereimaschine kennen meine Kinder nur noch aus dem Museum. Und was wir jetzt sehen, ist eine Zäsur auf dem wirtschaftlichen Markt in ganz Europa. Und wir sehen es, wenn man nach Deutschland schaut, immerhin einer unserer wichtigsten oder der wichtigste Handelspartner. Wenn man zu lange auf alte Konzepte setzt, dann wird das Ganze problematisch. Und insofern glaube ich, dass Vorarlberg eine große Chance hat, wenn man diese Transformation als Chance sieht, wenn man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreibt und diese Transformation behutsam auch begleitet. Ganz, ganz entscheidend ist, Vorarlberg hat einen riesen Standortvorteil, wenn es darum geht, um die Energieerzeugung, um eine erneuerbare Energieerzeugung, die leistbar und sauber ist. Das könnte den Unternehmen ein wirklich auch ein Modell der Zukunft bieten. Und ich war gerade unlängst in einem Installationsbetrieb im Oberland und der hat mir gezeigt, dass er mit zwei kleinen Maßnahmen, mit zwei Projekten 1,3% des gesamten Gasverbrauches Vorarlbergs einsparen konnte. Und das zeigt, wir haben innovative Unternehmen, wir haben gute Fachkräfte und das gilt es weiter zu forcieren, damit man, und das spart ja dann auch den Unternehmen Kosten, damit wir so wettbewerbsfähig für die Zukunft werden, weil der Markt der Zukunft wird auch davon abhängen, ob unsere Produkte verkaufbar sind, wenn sie einen entsprechenden CO2-Abdruck haben. Das ist ganz klar mit dem ECTS, mit den Tradings. Und insofern glaube ich, dass Vorarlberg hier eine Chance hat in der Nische.
Herr Bitschi, die Wirtschaft, Unternehmerinnen und Unternehmer beklagen regelmäßig die Überregulierung. Und Sie haben ja schon gesagt, und steht auch in Ihrem Programm, Sie möchten sogar ein eigenes Ressort in der Landesregierung, das sich darum kümmert. Eine Art Bürokratieabbau-Landesrat. Was soll denn der den ganzen Tag tun?
Ich glaube, der hätte den ganzen Tag genug zu tun. Das wäre wahrscheinlich der Landesrat, wo am meisten überlastet wäre in dieser Landesregierung. Wenn man sich mit den Unternehmern im Land unterhält, dann spürt man ab und zu die Sehnsucht danach und das hört man oft, bitte lasst uns endlich in Ruhe arbeiten und hört uns auf, Steine in den Weg zu legen. Wir haben selber einen kleinen Betrieb, uns geht es genau gleich. Ich habe gedacht, spätestens nach der Corona-Pandemie hat man festgestellt, wie wichtig der Wirtschaftsstandort Vorarlberg ist, wie wichtig es ist, dass der Wirtschaftsstandort Vorarlberg so auch weiter betrieben wird. Wir haben damals erfahren, was es bedeutet, wenn man Familienbetriebe im Land hat, die weiter sagen, ja, wir wollen am Standort Vorarlberg investieren und auch durch schwierige Zeiten gemeinsam mit uns durchgehen. Aber die Betriebe, egal ob es die KMUs sind oder ob es die Industriegiganten sind, die haben alle die gleichen Schwierigkeiten. Und ein riesengroßes Thema ist natürlich die Thematik Bürokratie. Und da müssen wir schon sehr ehrlich sein, wenn wir uns die Gesetze der letzten 10 Jahre anschauen, dann war kein einziges Gesetz dabei, das in irgendeiner Weise Bürokratie abgebaut hat, sondern man hat immer wieder Bürokratie aufgebaut. Darum ist es uns wichtig, in diesem Bereich auch einen Akzent zu setzen und gemeinsam mit den Unternehmen hier auch Lösungen zu finden, wie Bürokratie abgebaut wird. Weil wenn Sie sich mit 3 Unternehmern 10 Minuten lang in einen Raum reinsetzen, dann haben Sie wahrscheinlich 100 Beispiele, die weggehören. Wir kennen das aus dem eigenen Betrieb. Mittlerweile sitzt du als Unternehmer mehr im Büro, als du wirklich arbeiten kannst. Hier muss Bürokratie abgebaut werden. In Summe, der Wirtschaftsstandort Vorarlberg, und wenn der Herr Zadra sagt, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, ich meine, wenn man nach Deutschland schaut, dann schreibt man mit grünen Ideen eher rote Zahlen. Wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland momentan massiv in Schwanken kommt, ich glaube, die Analyse ist sehr, sehr schnell gemacht. Darum der Ansatz bei uns, wir wollen den Menschen im Land nicht erklären, wie sie ihr Leben zu führen haben, wie sie ihren Betrieb zu führen haben, sondern wir als Politik haben die Verantwortung, die Menschen im Land zu entlasten, was Bürokratie betrifft, aber was auch zukünftige Entwicklung wie Ausband, Breitband betrifft. Ich meine, werden wir vielleicht auch noch diskutieren. Hier hat Vorarlberg große Herausforderungen vor sich.
Breitbandausbau wird ja gerade massiv investiert. Herr Wallner.
Ja, aber nur ganz kurz, wenn Sie sagen, es wird massig investiert. Ja. Ich bin froh, dass die Vorarlberger Ilwerke hier Führungsverantwortung auch übernommen haben. Aber der Ausbau Glasfaser ist für mich klar Kompetenz auch beim Land. Hier braucht es eine klare Stelle im Land. Schauen Sie sich Niederösterreich in diesem Bereich an, auch vor unserer Regierungsbeteiligung. Da gibt es Musterprojekte, was den Breitbandausbau Ilwerke betrifft.
VKW
wir haben hier große Herausforderungen.
Im Landeseigentum. Herr Wallner, lassen Sie uns zurückkommen auf den Bürokratieabbau. Ich glaube, da trennt sich ja gar nicht so viel auch, wie alle hier im Podium, irgendwie sind ja alle für Bürokratieabbau. Sie wollen zwar kein eigenes Ressort, aber zumindest eine eigene Stelle im Land, die sich darum kümmert.
Ja, Sie haben das Programm doch genau gelesen.
Natürlich.
Also man muss natürlich die Zahlen...
Hat man sich bisher darum zu wenig gekümmert, wenn es diese Stelle braucht?
Die braucht es ganz sicher. Aber man muss, glaube ich, zuallererst schon mal die Standortsituation richtig einordnen. Vielleicht noch eine halbe Minute für das Thema. weil mir schon wichtig ist, wo wir da stehen. Und es ist auch entscheidend, dass die Politik etwas Zuversicht auch nach außen strahlt und der Wirtschaft auch sagt, wir wollen unterstützen. Da gehört der Bürokratieabbau dazu und das Krankjammern des Standortes bringt ehrlich gesagt sauber nichts. Also man muss den kleinen Betrieben, den Familienbetrieben, den tausenden Arbeitnehmern auch hier sagen, da wird viel geleistet und da wollen wir miteinander weiterkommen. Wenn wir die letzten 10, 20 Jahre anschauen, ich habe die Zahlen genau studiert, weil Jahr auf, Jahr ab ist das oft einmal wirklich sehr unterschiedlich, dann hat sich die Wirtschaftsleistung, und das ist die entscheidende Größenordnung, das regionale BIP, das hat sich in Vorarlberg verdoppelt, also eine Steigerung um 100%. Ist eine Riesenerfolgsgeschichte für die Arbeitnehmer und ist eine Riesenerfolgsgeschichte für die Unternehmer dieses Landes. Vielleicht gar nicht so sehr für die Politik insgesamt, sondern für das, was den Standort Vorarlberg gesamt ausmacht. Und jetzt steht man auch an der Schwelle zu sagen, der deutsche Markt lahmt, Europa hat Schwierigkeiten, das wirkt sich bei uns aus, weil wir besonders exportstark sind. Wir spüren es bei der Jugendbeschäftigung jetzt auch. Das heißt, man muss die Weichen richtig stellen und der Bürokratieabbau, der gehört dazu. Aber ich bin auch der Meinung, wir sollten konkret werden. Weil ich habe am Anfang auch gespürt, dass Sie gesagt haben, was geht denn eigentlich im Land? Und was ist da möglich? Und eine Stelle ist das eine oder ein Landesrat, man kann da über vieles diskutieren. Es muss professionell auch im Landhaus dafür gesorgt werden, dass Bürokratieabbau diskutiert, besprochen, dass die Gesetze genauer angeschaut werden. Ich glaube, das ist eine Hausaufgabe, die ich sehe und die kann man besser machen. Das sage ich auch dazu. Da bin ich auch unzufrieden mit dem, was insgesamt auch läuft. Man kann nicht alles immer beeinflussen. Aber man muss auch dazu sagen, weil Sie den Landtag angesprochen haben, es gab wenig Initiativen aus der Opposition, eigentlich keine, die mir wirklich in Erinnerung ist, wo man gesagt hätte, auf das Gesetz können wir verzichten, auf den Paragraph können wir verzichten. Das Umgekehrte war der Fall. Es wurde durchgehend eingefordert, da ein neues Gesetz, da eine neue Regelung, da eine neue Richtlinie, da eine Verordnung. Und das geht eigentlich durch. Vom Bund will ich jetzt nicht reden und von Europa will ich auch nicht reden, weil es nicht dahergehört. Aber lassen Sie mir nochmal konkret werden, ein Vorschlag, auch an die Runde, weil Sie werden ja auch im Landtag vertreten sein. Wo hat der Landtag seine Kompetenzen? Bei den Dingen, die angesprochen sind, großteils sogar nicht. Aber er hat Kompetenzen zum Beispiel in der Raumplanung. Und wenn wir jetzt ehrlich miteinander reden würden im Landtag, und das werden wir tun müssen, ich bin für eine ordentliche Entrümpelung des Raumplanungsgesetzes. Das hat eine Regelungsdichte erreicht, die man sich anschauen kann. Und ich kann auch sagen, warum es diese Regelungsdichte erreicht hat. Weil bei mir alle drei Tage einer hereinkommt, der genau dort eine neue Regelung will. Der Landtag hat eine Kompetenz im Bereich des Baurechtes. Und mit Unternehmern rede ich auch jede Woche und frage, wo ist denn das Problem ganz genau? Und wenn wir sie genau hinhören, wenn sie ganz genau hinhören und sagen, wo ist das bürokratische Problem wirklich, dann hören sie zwei Dinge. Vor kurzem war ich in Lauterach bei einem großen Getränkehersteller. Der hat mir gesagt, perfekte Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft. Rasches Verfahren, überhaupt kein Problem. Sagt das auch einmal öffentlich, dass es Unternehmen gibt, die sagen, wir hatten kein Bürokratieproblem. Dann gibt es andere, die sagen, wir haben ein großes Bürokratieproblem. Dann frage ich, ja, wo denn genau? Riesige Berichtspflichten an Brüssel, Vollzugsprobleme mit Bundesgesetzen, aber dann schon auch, jetzt bin ich wieder am Punkt, Raumplanungsgesetz, Baugesetz im Land, unmittelbare Landtagskompetenzen. Unmittelbare Landtagskompetenzen. Also wir können dort diskutieren, wie wir die Gesetze wirklich entrümpeln. Und das sollten wir miteinander eigentlich tun, damit es auch ganz konkret wird. Schauen wir uns Baugesetz und Raumplanung an. Es gibt ein paar andere Bereiche, da gibt es auch Landtagskompetenzen, die weniger in Diskussion sind.
Raumplanungsgesetz entrümpeln,
Baugesetz. Wir müssen uns offenbar stärker durchsetzen.
Ja, bitte.
Um auch mehr Themen ansprechen zu können und auch alle gleichmäßig zu Wort kommen zu lassen. Das Raumplanungsgesetz, Frau Gamon, wären Sie da dabei, dass hier entrümpelt wird?
Na, hoffentlich.
Klar, natürlich. Es geht in der Politik darum, was gemeinsam geht. Aber es ist schon eine ordentliche Kindesweglegung von der ÖVP, dass man in der Vergangenheit mit gar nichts zu tun gehabt hat, weil es waren immer die anderen, vielleicht die Bürgermeister, die sind ja selten von der ÖVP. Wenn man keine die Unternehmen fragt, und ich glaube, wir sind alle viel unterwegs, wir hören alle dasselbe. Natürlich ist Entlastung ein Thema für Unternehmerinnen, das betrifft die in Vorarlberg genauso wie sonst irgendwo, das ist mir auch klar. Und dann ist das Thema der Bürokratie ganz präsent. Und arbeiten wir gemeinsam daran, die wirklich weniger zu machen. Wir haben ja einige Vorschläge auch Europa gemacht, wie man das systemisch gewesen, auch in Zukunft machen kann. Ich spreche nachher gerne über Europa. Wie man das systemisch in Zukunft machen kann, nämlich indem man One-In, One-Out macht. Da können wir uns auch darauf einigen, dass wir in Zukunft so arbeiten wollen bei Gesetzen. Kommt ein neues, geht ein altes. Oder auch Gesetze mit Ablaufdaten versieht, eine sogenannte Sunset Clause. Damit kann man auch sofort anfangen. Das ist eine andere Art zu arbeiten in der Politik, damit man nicht nach jeder Periode wieder mehr neue Regelungen angehäuft hat. Ich finde, was wenig zur Sprache kommt, weil das Thema war anfangs der Arbeitsmarkt, die Arbeitsplätze, ist, was natürlich auch ein Riesenproblem ist für unsere Unternehmerinnen, das ist das Thema Bildung. Sehr viele klagen darüber, dass junge Menschen zu ihnen kommen aus der Schule, die nicht sinnerfassend lesen und schreiben können und dass sie aus denen keine guten Lehrlinge machen können. Die sind verzweifelt, die wissen nicht, wie sie mit dem umgehen sollen. Und das ist ein Thema, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie wichtig die Bildung auch für unseren Wirtschaftsstandort ist. Das ist ganz wesentlich. Und wenn die FPÖ über den Wirtschaftsstandort spricht, da werde ich ein wenig wütend, weil das, was für den Vorarlberger Standort ganz wichtig ist, ist Europa. Es ist die Europäische Union. Und die Europäische Union hat sehr viel für den Bürokratieabbau gemacht, weil was man tut, wenn man nicht Teil der Europäischen... Nein.
Bis
also, Entschuldigung.
Okay, aber jetzt ist
also, es ist okay, wenn ich Ihnen das erklären muss, aber wenn man nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ist man nicht Mitglied im Binnenmarkt. Was hat man dann dort? Größtenteils kümmert sich die Europäische Union nämlich dafür, dass es nicht 27 Regelungen gibt, sondern eine. Und das ist nicht in, es ist nicht in Ordnung, das kleinzureden. Der Vorarlberger Wohlstand kommt auch von Europa. Und wenn man das auf das Spiel setzt, so auch wie es die FPÖ immer wieder tut, das schadet Europa. Wenn man, das schadet Vorarlberg. Und das, ich finde das wirklich nicht okay, dass wir das so tun. Alle Bürokratie kommt aus Europa. Schauen Sie doch einmal an, wie Küchen gebaut werden in ganz Europa. In Frankreich kommt man in eine kleine Küche hinein, in Vorarlberg sagen die Gastronomen, ich kann gar keine neue Küche bauen. Die Bürokratie in Österreich ist so irre, das kann sich niemand leisten. Wie kann es sein, dass das in einem anderen EU-Land geht, aber hier nicht? Wie kann es sein, dass ein Poolbauer im Südtirol 100.000 Euro weniger zahlt für einen Hotelpool wie in Vorarlberg? Wer hat es erfunden? Wahrscheinlich irgendwo jemand in der Wirtschaftskammer, da ist jemand gekommen und hat gesagt, die Hoteliers, wir wollen Pools bauen, dann kommt der Poolbauer, aber dann kommt auch der Pooltechniker und sagt, ich möchte da auch noch was drinnen haben. So funktioniert das doch bei uns. Die Bürokratie ist hausgemacht, reden wir endlich darüber, wer das seit Jahrzehnten macht, es ist die ÖVP.
Bleiben wir bei den spannenden Ideen. Herr Leiter, Sie haben in Ihrem Wahlprogramm einen Vorschlag, in dem Sie Ausschreibungsrichtlinien für öffentliche Aufträge verändern wollen und da gewisse Bedingungen daran knüpfen, zum Beispiel 2.000 Euro Mindestlohn im Unternehmen, der ausbezahlt werden soll. Haben Sie prüfen lassen, jetzt sind wir wieder bei Europa, ob das geltendem EU-Recht entsprechen würde?
Gerade interessant war, nämlich, ich war jetzt gar nicht sicher, bin ich jetzt beim EU-Wahlkampf oder bin ich im Landtagswahlkampf, aber schön, dass wir wieder zurückkommen zu unserem Landtagswahlkampf, weil ja so viele Themen da sind, die brennen. Ich komme gerne jetzt gleich auf das Thema zurück, aber zum Landeshauptmann mit der Raumplanungsänderung, ich war 6 Jahre Stadtrat für Raumordnung in Bludenz und ich habe mich tatsächlich bei jedem einzelnen Fall umgeärgert mit der ganzen Raumordnung. Wir haben für einen Landwirt, der seinen Sohn Ansiedler hat, weil er am Bauernhof haben wir eine Punktwidmung machen müssen, weil es sonst nicht anders gegangen wäre, dass man den am Hof halten kann. Also da muss man tatsächlich wirklich für die Menschen, die etwas brauchen, müssen wir da was machen. Baurecht ändern. Baurecht ist für mich einfach ein Recht zu bauen. Und durch die Bautechnikverordnung haben wir ja natürlich ein kompliziertes Werk geschaffen. Die Baujuristen, und ich kenne ganz viele im Land, die erzählen mir alle, was für Hürden das. Die nehmen wir, bis sie zu dem Verwaltungsverfahren kommen, bis es endlich zum Baubescheid kommt. Also da bin ich auch dabei, Baurecht ändern, verleichtern. Ich bin mit dem Elmar Hartmann im Austausch mit dem Präsident der Industriellen Vereinigung. Die Deindustrialisierung findet statt. Da müssen wir unbedingt schauen, dass das nicht umgesetzt wird, weil das wäre wirklich katastrophal. Beim Wirtschaftsbereich haben wir tatsächlich jetzt das Angebot, dass wir haben ein Landesvergaberecht und ein Bundesvergaberecht und wir möchten, dass die Kaufkraft im Land bleibt, dass der Wirtschaftsstandort Vorarlberg gesichert wird und da müssen wir Hürden einbauen. Wir könnten zum Beispiel weg von dem Billigstbieterangebot zum Bestbieterangebot, wir könnten gleichzeitig einen CO2-Fußabdruck dahinter hängen und Pflicht noch sagen, ein gewisses Einkommen darf man als mindestens nicht drunter gehen, damit wir wirklich die heimischen Unternehmen, dass die auch den Auftrag kriegen.
Ob diese Vorschläge halten würden?
Also natürlich, rechtlich würden sie halten. Alles mit dem CO2-Fußabdruck würden diese Vorschläge auch halten, juristisch geprüft.
Darf ich noch eine Kleinigkeit aufgreifen mit der Bitte um kurze Antworten? Herr Leiter, Frau Gammon, Herr Bitschi, zuerst der Reihe nach. Sollte nach der Wahl im Landtag das Raumplanungsgesetz entrümpelt werden, wären Sie dabei?
Sämtliche verwaltungsrechtliche Normen, die in Kompetenz des Landes liegen, muss man durchforsten.
Ja.
Wo kann man sie erleichtern?
Ja, natürlich. Frau Gammon?
Ja.
Herr Bitschi?
Natürlich, aber das Grundproblem, was wir in der Politik in diesem Bereich haben, na, haben jetzt einige schon ausgeholt und darf der Christoph
bitte. Sie dürfen gleich noch einmal eine kurze Replik. Jetzt warten Sie, lassen Sie mich bitte schnell diese Runde fertig machen. Lassen Sie mich jetzt bitte schnell die Runde fertig machen.
Wenn wir heute in der Politik Gesetze machen, glauben wir immer, dass diese Gesetze für ewig dauern müssen.
Herr Bitschi, bitte halten Sie sich auch ein bisschen an die Diskussionsführung. Sie können gleich.
Bei mir ist es deutlich schärfer.
Ich weiß nicht. Herr Zadra, ja oder nein?
Ja, und alle anderen Gesetze muss man sich auch
anschauen. Okay, Herr Wallner. Sie hören es, das heißt, jetzt haben wir das Versprechen von allen, das Raumplanungsgesetz wird nach der Wahl entrümpelt und Herr Bitschi, bitte jetzt noch, machen wir noch eine kurze Replikrunde.
Wenn wir darüber diskutieren, ob das Raumplanungsgesetz entrümpelt werden muss, sind wir alle dafür. Da wird es keine Gegenstimme im Landhaus geben, auch in den vergangenen Jahren übrigens nicht. Herr Landeshauptmann, wenn sich die Landesregierung dann auch sehnt, dass mehr Informationen oder mehr Anforderungen von der Opposition in Richtung Regierung kommen, dann ist das gut so. Unsere Vorschläge wurden tendenziell zu 90-100% im Landtag abgelehnt.
In der Raumplanung.
Wenn wir uns die Philosophie anschauen, wie wir mit Gesetzen und Verordnungen umgehen, dann ist es in der Politik oft so, dass wir glauben, wenn ein Gesetz kommt, wenn eine Verordnung kommt, dass die für ewig bestehen muss. Und darum müssen wir uns grundsätzlich wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren auch anschauen, welche Gesetze braucht es, welche braucht es nicht mehr. Und hier ist der Vorarlberger, egal in welchem Bereich, sicher der beste Partner, ob es die Unternehmen sind oder die Bevölkerung per se, unterstützend gemeinsam die Vorschläge würden innerhalb von weniger Stunden mit Sicherheit auf den Tisch legen.
Darf ich mal was sagen? Ein wirklich guter Vorschlag ist das Ablaufdatum. Ich unterstütze das, sage das ganz bewusst, auch über die Parteigrenzen drüber, weil das richtig ist. Also wir sollten wirklich hergehen, zum Teil tun wir das ja auch, aber nicht durchgängig und nicht überall. Zu sagen, ein Gesetz kriegt ein Ablaufdatum und wir schauen uns nach, weiß ich nicht, 5 bis 7 Jahren, ich sage mal 5 Jahre, schauen wir uns an, ob es diese Regelungen so noch braucht. Dafür wäre ich eigentlich zu gewinnen.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die nicht sehen, wie heftig bei der Frau Gamon und bei Herrn Leiter genickt wird. Also es ist offenbar ein Vorschlag, der auf Zustimmung stößt.
Ich hätte noch kurz einen Einwand zum Glasfaserausbau. Die Wirtschaft, die Industrie braucht einen Glasfaserausbau. Und wir waren die einzige Fraktion im Landtag, die einen Antrag gebracht hat, zum flächendeckenden Glasfaserausbau. Schauen euch den an. Wir waren in Liechtenstein, wir haben das wirklich tatsächlich auch gebracht.
Ich glaube, da gibt es 10 Anträge von jeder Partei.
Glasfaserausbau ist schon lange ein Thema in der politischen Diskussion zumindest. Herr Zadra, Sie hören jetzt die ganzen Vorschläge zum Abbau und Abbau. Den Grünen wird ja vorgeworfen, hier immer neue Regelwerke zu erfinden. Aber in dem Fall sind Sie auch bei allem dabei, was irgendwie Bürokratie
Ich kann abbaut. Ihnen ein gutes Beispiel bringen. Wir haben die Photovoltaik freigestellt gemeinsam. Und das war eine sehr gute Idee. Das hat dazu geführt, dass es keine Verfahren mehr braucht, dass man die Menschen können sich die auf die Dächer bauen. Und es hat dazu geführt, dass wir eine Verzehnfachung hatten beim Solar- und PV-Ausbau. Und da könnte man einen weiteren Schritt gehen, beispielsweise Luftwärmepumpen brauchen jetzt immer noch Bewilligungsverfahren. Das ist auch unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Und da sehe ich sehr, sehr viele Chancen, dass wir schneller kommen, dass wir die Energiewende aufnehmen können und dass das wieder zu Arbeitsplätzen führt, zu Wertschöpfung im Land. Die Installateure können sich dann darum kümmern, wo sie sich wirklich darum kümmern, dass die Heizung funktioniert, dass eine neue, saubere Heizung reinkommt und keinen Papierkram machen. Das ist absolut richtig. Der Vorschlag liegt auch auf dem Tisch. Und ich möchte eine Sache aber noch ansprechen, weil die noch nicht angesprochen wird. Wir haben ein schlummerndes Potenzial und das sind die Frauen. Wir haben in Vorarlberg immer noch eine sehr, sehr geringe Teilzeitquote und mit einer geringen Erhöhung dieser Teilzeitquote würden wir Fachkräfte, Frauen sind tendenziell sogar besser ausgebildet als Männer, könnten wir es schaffen, dass die Unternehmen Fachkräfte zur Verfügung gestellt bekommen.